Es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Und es ist auch schön, dorthin zu kommen, wo man einmal zu Hause war. Ich habe noch bei dem Herfahren gedacht, wie lange haben wir hier gewohnt? Es waren nur 13 Jahre, die wir hier gewohnt haben, bis wir dann nach Bad Aibling gezogen sind, weil es meiner Frau nicht mehr so gut geht. Ja, als so am Anfang der Woche von dem großen Sturm die Rede war, da dachte ich, na gut, bis zum Samstag, wenn ich fahre, ist der Sturm vorbei. Und so ist es ja auch. Nun, ich möchte mit euch nachdenken über einen sehr kurzen Vers. Aus Psalm 48 lese ich vom zweiten Vers nur den ersten Teil. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen. Über diese Größe Gottes, über sein Wirken und dass wir Grund haben, immer wieder zu danken, darüber möchte ich nun mit euch nachdenken. Ich erzähle euch da am Anfang eine Geschichte. Ich weiß selber nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Auf alle Fälle ist es eine Begebenheit aus alter Zeit, die da geschildert wird. Es geschah an einem Abend, die Läden waren längst geschlossen, aber da klingelte es an einer Apotheke. Nun, der Apotheker machte auf, da stand ein Junge da und sagte, bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt erst komme, bitte geben Sie mir auch die Medizin für meine Mutter. Nun, der Apotheker musste da etwas zurechtmixen, es war noch anders als heute in den Apotheken. Und dann gab er dem Jungen ein Glas mit. Wenn er nun schon noch in der Apotheke war, hat er noch manches durchgesehen und geordnet. Und dabei hat er etwas Furchtbares entdeckt. Er bemerkte, dass er zwei Gläser vertauscht hatte und hatte dem Jungen ein schweres Gift mitgegeben. Es war völlig klar, an diesem Gift musste die Mutter sterben. Was sollte er tun? Er wusste gar nicht, wohin der Junge dann gegangen ist, wo er zu Hause war. War der Junge vielleicht schon zu Hause? Hatte die Mutter schon davon getrunken? Und er war so verzweifelt, dass er überlegte, ob es wohl das Beste für ihn wäre, wenn er selbst das nun trinkt, was davon noch übrig war. Und so kämpft er mit sich. Es ist nicht leicht, ein Gift zu trinken, um sich selber umzubringen. Es ist auch nicht leicht zu wissen, dass man den Tod eines Menschen verursacht hat, wenn auch nicht absichtlich. Und während der Apotheker so mit sich kämpfte, klingelte es wieder. Na du, dachte er, es passiert doch sonst kaum, dass am Abend noch jemand klingelt, heute sogar zweimal. So ging er aber hin und machte auf. Und da stand der Junge wieder draußen und weinte. Und der Junge sagte, bitte seien Sie mir nicht böse, was mir passiert ist. Ich bin schnell gerannt, ich wollte schnell zu Hause sein bei meiner Mutter. Da bin ich aber gestolpert und bin hingefallen und das Glas ist kaputt gegangen und alles ist ausgelaufen, was darin war, auf dem Weg. Nun, ihr könnt euch denken, dass der Apotheker gern den Jungen hereingelassen hat. Wie er nun aufatmen konnte, dass nichts passiert ist. Nun, wir werden als gläubige Menschen wohl alle sagen, hier hat Gott eben eingegriffen. Gott wollte nicht, dass die Frau schon stirbt und alles verhindert. Allerdings kommen einem dabei nicht bestimmte Fragen. Kommt uns nicht der Gedanke, naja, Gott hätte doch auch anders helfen können. Er hätte es doch so machen können, dass der Apotheker selbst das bemerkt hätte, als er das zurechtmachte. Dann wäre doch dem Apotheker dieser große Schmerz erspart geblieben. Und der Junge hätte auch gar nicht hinfallen müssen. Ja, wenn das so gewesen wäre, ob der Apotheker dann dankbar gewesen wäre, dass er das entdeckt hatte? Wie ist das überhaupt? Wenn jemand im Krankenhaus gewesen ist und dann wieder entlassen wird und wieder gesund ist, nicht wahr? Dann danken wir Gott dafür, dass er uns geholfen hat. Wie ist das? Danken wir auch dafür, wenn wir gar nicht ins Krankenhaus brauchen? Wann habt ihr das letzte Mal Gott dafür gedankt, dass ihr zu Hause sein könnt, nicht im Krankenhaus sein müsst? Oder uns tun Menschen leid, die blind sind, wir bedauern sie. Wieder frage ich so, wann hast du Gott das letzte Mal dafür gedankt, dass deine Augen gesund sind, dass du sehen kannst? Genauso könnte ich sagen, wir bedauern auch Menschen, die nichts mehr hören, die taub sind. Und ich frage noch einmal so, wann hast du Gott das letzte Mal dafür gedankt, dass du hören kannst? Jetzt könnten wir den ganzen Körper durchgehen mit seinen Organen. Und es ist doch immer wieder so, dass wir das Wirken Gottes so hinnehmen, ohne so dankbar zu sein. Aber lasst uns jetzt einige biblische Beispiele betrachten. Da wird uns ja erzählt, dass das Volk Israel dort in Ägypten unterdrückt wurde. Sie mussten schwer arbeiten für den König und es ist für sie ein hartes Leben dort gewesen und das sogar lange Zeit. Nun, 40 Jahre hat es so gedauert, bis der Mose da geflohen ist. Dann war er 40 Jahre dort im anderen Land und dann hat Gott ihn berufen. Könnten wir da nicht auch so denken, ihr lieber Gott, sag mal, warum lässt du denn das Volk so lange dort in Ägypten? Warum hast du sie denn nicht viel, viel eher von dort befreit? Wie war denn das, als das Volk Israel dann von Mose weggeführt wurde? Waren sie dankbar dafür, dass sie nicht mehr in Ägypten sein mussten? Waren sie dankbar für das, was sie dort bekamen, das Manna zum Beispiel? Haben sie dem Mose das leicht gemacht, sie zu führen? Nun, wir wissen ja aus dem biblischen Bericht, dass es nicht so war. Dass sie sogar sehr unfreundlich waren, es dem Mose schwer gemacht hat. Und sie sagten sogar, ach, wenn wir zu Hause wären, da hätten wir viel mehr Abwechslung im Essen. Sie hatten anscheinend nicht mehr beachtet, dass da immer wieder ein Aufseher vor ihnen stand und wie schwer sie es hatten. Wenn sie es gut gehabt hätten in Ägypten, ob sie dann überhaupt bereit gewesen wären, in das Land zu gehen, wohin Gott sie nun berufen hatte, in das Land, das Gott schon dem Abraham verheißen hatte. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Da wird uns ja geschildert, dass Jesus, nein, das haben wir, das erzählen ja von Elia, dass Elia in schwerer Zeit dort aufgenommen wurde von einer Frau, die zuerst nichts mehr hatte, als sie hinkam. Aber Gott hatte ja dann dieses besondere Wunder gewirkt, dass das Mehl nicht zu Ende ging, dass sie dort leben konnten in dieser Zeit der Dürre. Und was ist dann geschehen, als Elia dort war? Ich lese 1. Könige 17, auch vom Vers 17 an. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meine Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Na gut, ich lese ruhig weiter. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Nun hier könnte man auch fragen, hatte die Frau das so nötig? Hast du das vorher nicht erkannt? Hätte das nicht reichen müssen, wenn dieses Wunder geschah, dass das Nahrungsmittel immer noch da war? Sie sagt ja selbst, dass sie nun erkannte, dass Elia ein Mann Gottes ist. Offensichtlich war sie nur noch bereit geworden, auf das zu hören, was sie ihr sagte, wozu sie vorher nicht bereit war. Es ist schon immer wieder so. Gott weiß, wie er uns führen soll. Und auch wenn wir mitunter sein Wirken nicht verstehen, dann macht er trotzdem keine Fehler. Oder ich denke jetzt an etwas anderes aus dem Leben Jesu. Da wird uns ja auch erzählt, dass Jesus ein besonderes Wunder tat in Nain. Und da lese ich aus Lukas 7 vom Vers 11 an. Lukas 7 von Vers 11. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Nun, hier ist es wieder offensichtlich, warum Gott diesen jungen Mann ersterben ließ. Es sollte einfach so sein, dass das weithin bekannt wurde, dass Gott durch Jesus Christus Besonderes tat, dass man ihm vertrauen konnte und ja, dass er keine Fehler macht. Wunderbar ist das gewesen. Wenn Gott das der Frau erspart hätte, das Sterben dieses Sohnes, dann wäre es so nicht bekannt geworden, dass Jesus große Dinge tun kann. Nun, so könnten wir genauso daran denken, dass auch die Tochter des Jairus gestorben war, bevor Jesus kam und sie wieder erweckte. Da sagt ja auch der Text, da gerieten sie sofort vor Staunen außer sich. Schade, dass die Menschen nicht immer in dieser Haltung geblieben sind. Nur noch ein Beispiel, dass ein Toter auferweckt wurde. Da denke ich jetzt an Lazarus, den Bruder von Maria und Martha. Wir können uns vorstellen, dass diese beiden Schwestern sehr darauf gewartet haben, dass Jesus käme, wenn sie ihm die Nachricht geschickt hatten. Der, den du lieb hast, ist krank. Wir können uns vorstellen, dass sie jeden Tag mehrfach hinausgeschaut haben. Kommt Jesus noch nicht? Kommt er noch nicht, um unseren Bruder zu heilen? Und dabei ging es ihm ja immer schlechter. Und sie mögen dann schließlich ängstlich gewesen sein. Warum kommt er denn nur noch nicht? Nun, es war also so. Jesus kam erst, als Lazarus gestorben war. Aber er hat ihn auferweckt. Und der Text sagt ja, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Hier sehen wir wieder, dieser Glaube an Jesus wäre so nicht geschehen, wenn Lazarus nicht gestorben wäre. Ja, wir alle können eigentlich mit daraus lernen, dass Gott große Dinge tut, auch wenn er manches tut, was uns so nicht gefällt. Ich erzähle nur, wir können uns fragen, ja, sind solche Dinge nur geschehen, als Jesus auf Erden war? Oder ist es heute auch so, dass auch manches geschieht, was wir auch nur ein Wunder nennen können? Ich erzähle ein Beispiel aus einem Buch von, die Verfasserin heißt Kingsburg. Das Buch ist aus dem Englischen übersetzt und es hat den Titel Wunder geschehen, wahre Geschichten. Da wird erzählt, wie sich eine Mutter noch an einem Morgen mit ihrem Jungen unterhalten hat. Und der Junge sagte, nicht wahr Mutter, es gibt Schutzengel. Ja, sagte die Mutter, es ist richtig, es gibt Schutzengel. Ja, sagte der Junge, dann habe ich also auch einen Schutzengel. Und wieder konnte die Mutter das bejahen. Nun, der Junge ging dann fröhlich in die Schule. Es war übrigens der letzte Schultag vor den Ferien. Der Junge ging also mit diesem frohen Gedanken, es gibt Schutzengel. Nun, weil es der letzte Tag war, hatte die Mutter schon manches vorbereitet, manches gebacken, was sie dann mit dem Jungen essen wollte, um sozusagen das mit ihm zu feiern, dass er nun ein Jahr Schule geschafft hatte. Ja, da wartete die Mutter auf den Jungen und da kam er nicht. Er kam doch sonst immer so pünktlich heim. Und schließlich fragte er sich, was ist denn los? Ob sie dem Jungen vielleicht am besten entgegenging? Ja, sie hat das dann gemacht. Sie ist, hat sich aufgemacht, sie wusste ja, von wo er kommt. Und dann, als sie von einem Stück gegangen war, da kam sie auf die Stelle, wo der Junge eine vierspurige Straße überqueren musste. Und sie hat ihm oft gesagt, dass er sehr vorsichtig sein muss, wenn er da drüber geht. Und als er ein Stück weg war, sah sie, dass dort viele Leute standen. Oh, dachte sie, was ist denn da los? Warum stehen denn hier viele Leute? Und dann, als sie dorthin kam, sah sie, dass ein Kind auf der Straße lag. War das etwa ihr Junge? Ja, er war es. Sie ging hin zu ihrem Jungen. Er lebte und sagte sogar, mir geht's gut, Mama. Ich habe meinen Schutzengel gesehen. Nun, was war da geschehen? Der Junge war also auf dem Heimweg gewesen. Ein seiner Mitschüler war dann über die Straße gelaufen und hatte ihm zurückgerufen, Weichei, Weichei. Nun, kein Junge will ein Weichei genannt werden, nicht wahr? Also musste er doch auch hinterher. Und er schaute sich gar nicht um. Er lief auch oder wollte über die Straße laufen. Ja, und ein Fahrer konnte unmöglich noch anhalten. Ohne Schuld hatte jener Fahrer den Jungen überfahren. Nun, wenn so etwas ist, dann wird ja die Polizei gerufen. Der Polizist kam und sagte, was ist denn hier los? Der Junge ist überfahren worden. Hier ist ja nicht mal Blut auf der Straße. Der Junge müsste eigentlich tot sein, nach dem, was geschehen ist. Und nichts ist auf der Straße zu sehen. Nun, man hat ihn trotzdem in das Krankenhaus gefahren und die Mutter durfte mitfahren. Und am Krankenhaus sagte die Schwester, wie? Ich denke, hier wird ein Junge eingeliefert, der überfahren worden ist. Dem Jungen fehlt doch gar nichts. Und der Arzt musste es auch nur so erkennen. Ihm fehlte nichts. Ja, sagte der Junge, ich habe meinen Schutzengel gesehen. Der hat mich gerettet. Und nun sagte der Arzt, ja, eine bessere Erklärung habe ich auch nicht, als du ja sagst. Es ist also so immer wieder, Gott tut also große Dinge und immer wieder sollen wir erkennen, dass er weiß, was er tut und wir dürfen ihm vertrauen. Nun wäre es ja so schön, wenn wir sagen könnten, wenn Menschen so etwas erlebt haben, dann verändert sich ihr Leben inzwischen, dann leben sie froh mit dem Herrn. diene ihm und vertraue ihm. Aber so ist es ja leider nicht. Wie war denn das, als Lazarus auferweckt worden ist? Ich habe den Text gelesen, dass viele Leute dann an Jesus glaubten. Aber uns wird auch noch etwas anderes berichtet. In Johannes 11 lese ich die Verse 46 und 47. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer im Hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Und dann Vers 53. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Nun, man kann so etwas kaum begreifen. Nicht wahr? Wir müssen doch denken, wenn diese Leute im Hohen Rat jetzt hörten, was Jesus getan hatte, dann hätte es doch eigentlich gar nicht anders sein können, als dass sie sagen müssten, es ist wahr. Wir haben ihn nicht erkannt bisher. Wenn er solche Dinge tut, dann wollen wir doch an ihn glauben. Aber so war es ja leider nicht. Es ist eben leider so in dieser Welt, dass der Mensch entscheidet, was er glauben will. Und wenn er nicht glauben will, dann tut das eben nicht. Dann kann sonst etwas geschehen. Schon die Auferstehung Jesu. Was hatte da der Hohe Rat beschlossen? Sie hatten also auch davon gehört, dass Jesus gesagt hatte, er wird am dritten Tag auferstehen. Und sie sagten sich, wir müssen verhindern, dass seine Jünger kommen, ihn aus dem Grab holen und dann sagen, er ist auferstanden. Und was haben sie unternommen? Das Grab wurde versiegelt. Da mussten sogar Soldaten dabei stehen, die dafür sorgten, dass Jesus nicht aus dem Grab geholt werden konnte, um dann zu sagen, er ist auferstanden. Und was geschah? Die Wachsoldaten waren ohnmächtig geworden, als sie dann das erlebten. Und sie waren natürlich nicht imstande, das zu verhindern, dass dann Engel kamen und Jesus aus dem Grab rief. Und sie erzählten das ja dann, was geschehen war. Nun kann man nur sagen, dass das geschehen war, dass dort Soldaten gewesen sind sogar, die das Grab bewachen mussten, dienen in Wirklichkeit dazu, um zu beweisen, dass Jesus doch auferstanden ist. Es war eigentlich lächerlich, wenn diese Soldaten dann sagen sollten, wir haben geschlafen, als seine Jünger kamen und ihn aus dem Grabe holten. Die Gesetze für Wachsoldaten im Römischen Reich waren unheimlich streng. Ein Soldat, der beim Wachen eingeschlafen ist, konnte mit dem Tode bestraft werden. Und noch dazu, es war ja nicht bloß einer dabei. Wie fest hätten die schlafen müssen, wenn sie nicht mal wach geworden wären, wenn die Jünger gekommen wären und diesen Stein dort weggerollt hätten. Gerade, dass die Soldaten dort waren, war eigentlich der Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Aber wer es nicht glauben will, der glaubt es eben nicht. Und es ist ja bis heute so, dass Jesus auferstanden ist, ist uns aufgeschrieben worden von Leuten, die ihn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Paulus nennt ja mal viele Leute dabei, die ihn gesehen hatten, den auferstandenen Christus. Aber freilich, wer das eben nicht glauben will, der glaubt es eben nicht. Der glaubt ihm etwas anderes. Es gibt ja so vieles, was es heute so gibt, was man da glauben kann. Nun, ich denke dabei an die Lehre von Darwin. Im Grunde genommen ist es undenkbar, dass, wie man so sagt, dass in einem Urozean lebende Zellen entstanden wären. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Chemiker, der gerade auch sehr komplizierte Stoffe dazu bereitet und damit arbeitet. Und dieser Chemiker sagt, wenn heute jemand versucht, eine Antwort zu finden, wie in einem solchen Urozean lebende Zellen entstanden sind, Das ist ungefähr die Weisheit, als wenn jemand immer noch versucht, ein Perpetuum mobile zu schaffen. Also eine Maschine, ja, die arbeitet, ohne dass Energie hineingesteckt werden muss. Und es ist ja einmal so, wenn man die Tierwelt betrachtet, dann wird man ja gewahr, dass die Zwischenglieder fehlen, die bei einer solchen Entstehung da gewesen sein müssten. Und von Darwin selbst wird ja gesagt, dass ihm gar nicht so wohl war, wenn er an das Auge dachte. Und er wusste ja dann auch, wie kompliziert das Auge ist. Was da alles geschehen muss in den Augen, wie das Auge beschaffen sein muss, dass man sehen kann. Und dazu können wir sagen, das beste Auge würde uns überhaupt nichts nützen, wenn nicht auch im Gehirn diese Stelle ist, wo eben das Wahrnehmen, was wir sehen, ohne dieses Zentrum im Gehirn würden wir nichts sehen. Und noch etwas kommt dazu. Das beste Auge und dieses Zentrum im Gehirn würden uns beides nichts nützen, wenn da nicht auch der Sehnerv wäre, der das Auge eben dort mit dem Gehirn verbindet. Es ist schon so. Ein amerikanischer Gelehrter hat mal gesagt, er hieß Arthur Keith, Evolution ist unbegreiflich und unmöglich zu erklären. Aber wir glauben es, denn eine Schöpfung kommt für uns nicht in Frage. So kann man es auch machen. Es wird immer wieder so sein. Der Mensch wird nur glauben, was er glauben will. Und so oft geschieht es, dass Menschen ganz einfach nicht anders wollen. Wir freuen uns vielleicht, wenn wir jemandem etwas erzählen konnten. Ja, da ist es schon vorgekommen. Ich weiß von einer Frau, die sagte, ja, da habe ich da draußen auf der Bank gesessen mit einer unbekannten Frau. Ich habe der Frau alles erzählt, den ganzen Glauben, alles, was dazugehört. Jetzt habe ich keine Schuld mehr, wenn die Frau nicht glauben will. Ach ja, abgesehen davon, dass man in so kurzer Zeit alles verstehen kann. Aber wenn du jemandem von Jesus Christus erzählt hast, dann muss eigentlich deine Arbeit erst beginnen, indem du für diesen Menschen betest. Indem du darum ringst, dass Gott wirklich auch durch seinen Geist an diesen Menschen arbeitet. Freilich, Gott zwingt den Menschen nicht. Wer nicht glauben will, wer sich eben sagt, nein, ich will mich nicht ändern, ich will mein Leben so weiterführen bisher, der kann auch nicht gezwungen werden. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, wenn wir solche Dinge hören, wenn uns klar gemacht wird, dieser Gott lebt und regiert und wir können ihm vertrauen. Und schön ist es auch immer wieder, wenn wir das hören. Es war ja nicht nur so in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, dieser Gott lebt auch heute noch und wirkt heute noch. Und ich will als Abschluss noch etwas erzählen jetzt, auch eine Begebenheit aus dem vorhin schon genannten Buch. Da wird erzählt, dass ein Ehepaar als Seelsorger tätig war. Sie lebten in den USA, in der Nähe von Colorado, wer da so Bescheid weiß. Und zwar lebten sie in 2000 Meter Höhe in den Bergen. Nun, es war nicht ganz leicht, dort das Leben zu führen. Wenn sie in die Stadt fuhren, um manches einzukaufen, was immer wieder notwendig war, dann mussten sie eine gefährliche Straße fahren. Eine Straße, die durchaus nicht geradlinig war. Sie mussten viele Schlingen hinauffahren. Und vor allen Dingen war es deswegen so gefährlich. Man konnte an der Seite hinunterfallen, wenn man nicht genau gelenkt hatte. So fuhr auch einmal die Frau, von der ich erzählt habe, mit ihrem Jungen zum Einkaufen. Und dann, als sie heimfuhr, passiert es tatsächlich. Da ist die Frau mit dem Auto und dem Jungen dort abgestürzt. Aber sie konnte dann aus dem Auto heraus und es waren 150 Meter die das Haus hatte, gefallen war. Ja, die Frau lebte aber, wenn sie auch schwer fiel, sie konnte doch hinaufsteigen wieder. Aber wo war er denn, ihr Junge? Sie rief ihren Jungen, lange antwortete er nicht, bis sie dann fast oben war. Da standen auch Leute dort, die das dann gesehen hatten. Und sie sagten, dort ist er doch, der Junge. Und wirklich, so fand sie auch ihren Jungen wieder, wie sie sich hinausgearbeitet hatte. Nun, die Menschen, die das dort gesehen haben, haben das natürlich gleich angezeigt, dass auch, wie es immer dann so ist, auch die Polizei kam wiederum. Inzwischen war die Frau mit dem Jungen oben. Es ging der Frau nicht gut. Aber da sagten die Soldaten, die da gekommen waren, was ist denn da los? Sowas haben wir noch nie erlebt. Es ist noch nie vorgekommen, dass jemand, der mit dem Auto die 150 Meter abgestürzt ist, dann gelebt hat. Und außerdem, wie konnte der Junge hier oben sein? Die Gurte waren nicht mal gelöst dort im Auto. Und außerdem, es waren dort stachliche Früchte, so etwas. Wie konnte der Junge überhaupt hierher kommen? Und er saß auf der einzigen Stelle dort, wo angenehmes Gras war, dass er dort sein konnte. Nun, es war halt so. Die Mutter lebte, auch der Sohn. Die Mutter musste zwar ins Krankenhaus eingeliefert werden, man fürchtete schon, dass sie es nicht überleben würde, aber sie hat überlebt, wurde gesund. Ja, und der Junge erzählt auch dem Vater, die Engel haben mich aus dem Auto geholt und genau in den Busch gesetzt. Ja, auch die Polizei, die da gekommen war, konnte dem nicht widersprechen. Es war offensichtlich so. Ohne das Eingreifen Gottes hätten die Frau und der Junge nicht überleben können. Wir wollen dankbar sein, dass wir wissen dürfen, wir können an unseren Gott glauben. Wir wollen dankbar sein, dass wir immer wieder auch hören, dass Gott große Dinge tut, dass er viel geschehen lässt. Wir wollen dankbar sein, dass wir wissen, was immer wir auch erleben, gute Tage, auch solche, die uns nicht gefallen, kommen doch aus seiner Hand. Und möge es doch so sein, dass dieser Glaube uns alle Zeit froh und stark macht, dass er uns wirklich in diesem Glauben lebendig erhält. Freuen dürfen wir uns darauf, dass wir diesen Gott haben, der gewirkt hat und heute wirkt, der seine Verheißungen auch gegeben hat. Und möge es doch so sein, dass wir alle Zeit bei ihm sind und bei ihm sein werden, dann einmal, wenn es all diese schwierigen Dinge, all das, was wehtut, nicht mehr geben wird. Amen. Unser gütiger Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen dafür, dass wir das wissen dürfen, dass du da bist und dass du uns führst. Ja, wir könnten dir jetzt alle danken für das, was du an uns schon getan hast, dass wir hier sein dürfen. Hab Dank dafür, dass du uns leitest und dass wir durch dein Wort auch immer wieder neu getröstet und ausgerichtet werden. Ja, wir danken dir, dass wir selbst zu dem Glauben geführt wurden. Aber wir mögen auch Väter und Mütter sein, die an ihre Kinder denken, die nicht bei dir sind, nicht glauben. Oder manch einer mag an andere Verwandte denken. Wir bitten dich, du wollest mit einem jeden sein, wollest einem jeden von uns geben, dass du mit frohem Herzen auch immer wieder für die Menschen beten, die noch nicht zu dir gekommen sind, die vielleicht nicht an dich glauben oder nicht mit dir leben wollen. Wir bitten dich, du wollest weiterhin auf sie wirken. So bitten wir dich, entlasse uns mit deinem Segen von dieser Stunde hier. Ja, wir bitten dich, sei weiter bei uns, segne weiterhin deine Gemeinde hier, jeden Einzelnen. Lass auch in diesem Hause noch so manch einen dich finden, auch lernen, an dich zu glauben, mit dir zu leben. Lass von jedem Einzelnen Segen ausgehen. Und wir bitten dich auch, sei weiter bei uns auch an diesem Sabbattag. Gib uns weiterhin, dass wir unter deinem Segen stehen. Und so loben und preisen wir dich für deine Güte, dein wunderbares Walten. Ja, Dank dafür. Amen.